Wie schmeckt Nachhaltigkeit? Warum ist die Zukunft der Landwirtschaft vielleicht eine Rückbesinnung auf das Wesentliche? Und was passiert, wenn ein Spitzenkoch nicht nur kreativ, sondern auch konsequent anders denkt? In dieser Folge sprechen wir mit dem Vierhaubenkoch, Michelin-Sternpreisträger und Koch des Jahres und selbst auch Landwirt Hannes Müller vom Genießerhotel Die Forelle über seine Vision einer regionalen, nachhaltigen und kompromisslosen Küche. Es geht um kurze Wege, echte Aromen, Kreislaufwirtschaft, Saisonalität und darum, warum man in seiner Küche vergeblich nach Luxusprodukten sucht und genau das der wahre Luxus ist. Lieber Hannes, vielen Dank, dass ich mit dir über deine Gedanken zur Zukunft der Land- und Lebensmittelwirtschaft in Österreich sprechen kann.
Sehr gerne.
Hannes, du gehst ja einen anderen Weg, bist ein Spitzenkoch. Was hat dich dazu gebracht? Was war der Auslöser in deiner Jugend oder in deiner Ausbildung, dass du gesagt hast, ich gehe diesen Weg?
Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Eigentlich ist das ja nicht irgendwas Besonderes, was ich mache. Es ist eigentlich der ursprüngliche Zugang. Der ursprüngliche Zugang zu Lebensmitteln, der ursprüngliche Zugang zum Kochen. Das hat sich nur in den letzten sagen wir, 4 Jahrzehnten oder 3 Jahrzehnten sehr, sehr viel geändert in der Thematik rund um die Lebensmittelbeschaffung, Lebensmittelerzeugung und so weiter. Dass eigentlich das, was ich jetzt mache oder was Gott sei Dank auch viele Kollegen mittlerweile wieder machen, eigentlich als besonders gilt und nicht als das Normale. Und das ist einfach so eine Denkensweise, die eigentlich nicht richtig ist, weil ich glaube, ich bin einer, der was es versteht, wie das so zu handeln, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt hat.
Und wo hast du das gelernt?
Das ist eine gute Frage. Ich war natürlich auch an ein paar Kochstationen eben, wo ich mich eben weitergebildet habe, wo ich das nicht gesehen habe.
Okay, das war du hast kurz, das war genau das mit der Moderne Zeit, gesehen,
sozusagen. Genau diese Globalisierungsthematik, wo einfach alles aus der ganzen Welt geholt worden ist mit einer Riesenfreude. Es gab das, man hat aus Neuseeland das Lammfleisch gekriegt. Ist ja wurscht, das sind so ein paar Beispiele, die natürlich für sehr viel Glück gesorgt haben in unserer Branche, weil einfach alles gegeben hat zu jeder Jahreszeit. Das war natürlich cool und der Mensch, dumm wie er ist in gewissen Dingen, nimmt das natürlich gerne an und denkt nicht weiter. Mhm. Klassischer Fehler bei uns in der Menschheit, wissen wir eh schon bei vielen Dingen. Und ich habe dann seit 2002 sind wir daheim mit meiner Frau, haben unseren Betrieb eben bei uns angefangen aufzubauen und zu starten. Und da waren die ersten Jahre genauso geprägt von irgendeinem kompletten, unter Anführungszeichen, Dreck, was ich eingekauft habe und den unseren Gästen serviert habe. Und die Augen geöffnet hat mir der Herwig Ertl. Das ist ein Edelkreisler bei uns in Kötschach-Mauten, der hat da so eine Kreislerei und der hat das damals schon, ich war damals auf Besuch, glaube 2008 oder 2007 oder 2008 war das, waren wir auf Besuch bei ihm im Geschäft und dann habe ich die Regale gesehen voller hochwertiger, teurer Lebensmittel. Und dann sage ich zu meiner Frau, da kaufen wir jetzt aber nichts ein, das ist viel zu teuer. Und dann sagt der Herwig sagt zu uns, jetzt haben wir kurz warten, jetzt gebe ich was zum Probieren. Und dann haben wir eine Stunde verkostet drin. Und hat uns eine Stunde lang erzählt über den Ursprung der Gerichte, der Lebensmittel oder der in Gläser verpackten Lebensmittel, die er drüben verkauft eben. Und dann habe ich das erste Mal verstanden, dass es für jedes Lebensmittel einen Ursprung braucht. Dass es einen Acker braucht oder einen Stall braucht, worauf das Lebensmittel entsteht. Dass da eine gewisse Sorgfalt braucht, eine gewisse Konsequenz, dass es da viel Aufwand braucht und viel Einsatz weit über das Ziel hinaus, damit so ein Lebensmittel entsteht. Und dann habe ich erst einmal verstanden, dass wenn ich das Lebensmittel kaufe zum Verarbeiten, dass nicht das der Startschuss ist, sondern der Startschuss ist viel früher. Das ist bei den Bauern, bei der Basis. Und das habe ich damals eigentlich das erste Mal so richtig verstanden. Eigentlich mache ich da komplett was falsch. Ich orientiere mich nur nach den Möglichkeiten, die es gibt und nicht nach dem, wo eigentlich das Lebensmittel herkommt. Bevor es mir überhaupt nicht damit, wo kommt es her, wie wird es angebaut, was für eine Wertschöpfung hat der Hersteller von meinem Kauf und so weiter. Mit denen habe ich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und da hat der Herwig mir da eigentlich die Augen aufgemacht und hat gesagt, pass auf, jedes Lebensmittel hat einen Ursprung. Und das musst du wissen. Und dann verstehst du einen Preis. Und dann verstehst du, warum es so viel kostet, warum es so viel wert ist, warum es so gut schmeckt. Mhm. Und das war damals für mich wirklich der Gamechanger, wo ich gesagt habe, pass auf, eigentlich mache ich alles falsch. Und ich orientiere mich anders. Und seit 2009 haben wir eigentlich das ganz radikal umgekrempelt. Haben geschaut, wo sind die Hersteller, die Lebensmittelhersteller, also die Bauern eben in der Umgebung. Was kriegen wir alles aus unserer Umgebung? Und da bin ich draufgekommen, es gibt eigentlich echt fast alles, was ich brauche, kriege ich da auch.
Wo ziehst du bei regional die Grenze? Was ist für die regional?
Ja, regional ist schwer zu sagen. Ja, ich glaube, mir geht es nicht ums Regionale in erster Linie, im Hinterkopf schon, klar. Aber mir geht es eher darum, dass ich den Landwirt kenne. Ich muss ihn kennen, ich muss wissen, wie baut das an, was baut er an. Profitiert er zu 100% davon, von seinem Verkauf? Das ist mir auch wichtig. Mhm. Und zu welcher Jahreszeit? Das ist auch ganz wichtig. Das sind so diese Faktoren, die bei mir eine Rolle spielen, ganz grob gesagt. Und wenn ich das für mich zu 100% weiß, wie das Ganze abgeht, dann habe ich kein Problem mit einem Lebensmittel aus Istrien oder aus dem Piemont. Mhm. Wenn ich das weiß, gell? Mhm. Deswegen sage ich, regional ist zweitrangig in der Hinsicht.
Saisonalität ist bei dir sehr wichtig.
Das ist ganz wichtig, genau. Also das muss schon passen, ja.
Du hast ja dann auch 2009 hast du gesagt, hast du das Umdenken gehabt. Was hat denn das dann bedeutet in deinem Tun, in der Küche oder in der Vorbereitung? Du legst sehr viel ein zur Zeit, damit du im Winter sozusagen auch Gemüse, fermentiertes Gemüse zum Beispiel hast. Was hat das da bedeutet und was hat es auf der Gästeseite bedeutet?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hat für uns natürlich ein komplettes Umdenken bedeutet. Es hat auch, wir müssen mehr Leute in der Küche einstellen, weil einfach die Einlegearbeit, die Bevorratungsarbeit im Sommer natürlich viel, viel höher geworden ist oder der Aufwand viel, viel größer geworden ist, weil du einfach im Sommer wirklich, der Sommer ist die Erntezeit für den Winter. Mhm. Und was du im Sommer nicht ins Glas bringst und in den Tiefkühler bringst, das hast du im Winter nicht. Mit Ausnahme von dem ganzen Wurzelgemüse, wo uns unsere Bauern, die uns mit Gemüse beliefern, eben einbunkern können und eben lagern können. Mhm. Aber alles andere musst selber dafür sorgen. Also Obst, typisches Beispiel, Beeren und so weiter, was du nicht hast, hast du nicht, gell? Da bist du verloren. Mhm. Was eigentlich der richtige Zugang ist, gell? So soll es auch sein.
Ja.
Und das hat natürlich jetzt ein paar Jahre gebraucht, einerseits einmal den Lieferantenstamm aufzubauen, weil mit Preiselbeeren oder mit Schwarzbar von unseren Höhen und so weiter, da musst du schon Leute kennen oder eben ein bisschen Connections aufbauen, die du jetzt ja, die anrufst und pass auf, jetzt ist soweit, darf ich bringen. Und das ist natürlich schon, das geht nicht von heute auf morgen, gell? Und das haben wir mittlerweile aufgebaut, das Netzwerk an Hausfrauen, Hobby-Sammlern und so weiter. Das ist schon cool. Die beliefern uns natürlich immer. Marillen und so weiter, man muss auch eine Marillenbauern finden, die da jetzt eine halbe bis dreiviertel Tonne Marillen einmal zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen. Ist auch nicht so einfach. Also es ist eins zum anderen, gell? Du musst da wirklich vorarbeiten.
Das heißt, es gibt noch relativ wenig Zulieferer, die selbst einlegen, die ein bisschen abnehmen würden. Gibt's das schon?
Das haben wir schon mal diskutiert. Da eigentlich war es nicht blöd, dass man sich wirklich einmal mit Kollegen, dass man irgendwo eine Küche richtet, wo einfach für die Zeit angestellte Leute arbeiten, das Ganze abarbeiten, weil es doch sehr monoton ist, gell? Mhm. Aber andererseits ist das so ein Schwarz zu bespielen und mir geht's so in der Küche besser mit. Natürlich ist für unsere Mitarbeiter oft wirklich ein sehr monotoner Ablauf, dass einmal zwei, drei Tage nur irgendwas glaubst, zerteilst, entkernst, einlegst. Aber das gehört dazu. Ich glaube, das muss er, wenn er bei uns arbeitet im Sommer über, dann muss er es genauso nehmen, so pass auf, jetzt haben wir eine sehr monotone Zeit, wo einfach immer das Gleiche herkommt, ich muss es einlegen, ich muss es bevorraten. Aber das, glaube ich, prägt einen schon in seinem Denken. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn er zuerst sagt, ach, ist so eine Chance, wieder die halbe Tonne Obst irgendwo verarbeiten. Und ein paar denkt sich, ja genau, das ist mir geblieben im Hinterkopf, das muss ich auch so machen, weil dann bin ich am richtigen Weg.
Das heißt, du bildest auch sehr viele Junge aus, die dann vielleicht wieder in deine Fußstapfen treten, oder? Das ist ja auch was Wertvolles.
Wir haben Gott sei Dank ein junges Team in der Küche, die das auch verstehen, also auch mittragen, die Philosophie. Und mittlerweile gibt es auch schon Köche, die jetzt eben ihren eigenen Betrieb haben, die bei mir waren oder gearbeitet haben und die mich auch geprägt haben, muss ich auch sagen. Und die jetzt auch wieder genau die gleiche Linie weiterfahren. Das ist natürlich cool. Gell? Das ist natürlich schon eine Riesenbestätigung.
Jetzt haben wir ein bisschen geschaut, was das bei dir bedeutet. Was hat das bei den Konsumenten oder bei deinen Gästen bedeutet dann, die Umstellung? Hast du die mit auf die Reise genommen oder sind die gewechselt?
Das war schwierig. Es hat eine Zeit gebraucht, aber wie bei vielen Dingen muss einfach die Kommunikation passen. Und die Mitarbeiter müssen es verstehen und kommunizieren können. Wir müssen es kommunizieren können. Und jetzt haben wir eine Zeit, wo es jeder versteht schon. Aber vor 10 Jahren war es noch nicht so normal, dass am Frühstücksbuffet keine Orangensaft war.
Oder jetzt im Winter keine Tomaten.
Genau, keine Tomaten oder keine Bananen oder keine, was gibt es sonst, frische Paprika und so weiter. Das muss man schon erklären einmal, warum das so ist. Weil andererseits machen sie in einem 4-Sterne-Hotel Urlaub und da erwartet man sich eine gewisse Vielfalt am Buffet, am Frühstücksbuffet. Das ist ein spezielles Beispiel immer, weil es da einfach wirklich genau so passiert eben. Mhm. Aber wenn es da einfach im Winter kein frisches Obst mehr gibt, außer Birnen und Äpfel, dann schauen sie natürlich schon mal komisch rein und fragen, was da los ist. Aber wenn ich dann mit einer Überzeugung das erklären kann, und weiter näher bringen kann, warum das so ist, dann verstehen sie es. Aber ich kann einfach sagen, ist halt so. Mhm. Das ist schlecht. Mhm. Du musst wirklich gut kommunizieren. Anfangs mussten wir das machen, mussten auch sehr viel oder ein bisschen Kritik einstecken, weil sie es nicht verstanden haben. Mhm. Aber dann muss ich halt sagen, pass auf, der Orangensaft, der kommt von irgendwoher, die Orangen. Ich weiß nicht, wer von dem ganzen Kauf profitiert. Wenn ich jetzt da 20 Liter Orangensaft kaufe, wer kriegt denn dann das Geld oder die Wertschöpfung von diesem Produkt? Nicht der Bauer irgendwo in die Südländer irgendwo. Glaube ich nicht. Mhm. Und wenn du das erklärst, dann verstehen sie es. Weil sie einfach dann vielleicht auch einmal anfangen, so zu denken, dass eigentlich nicht alles wirklich durchdacht ist in der ganzen Lebensmittelindustrie.
Kreislaufdenken ist ja wichtig. Du versuchst auch sozusagen wenig, ich sage mal, wegzuwerfen. Du versuchst, from nose to tail zu arbeiten. Warum?
Ich glaube, man muss eine gewisse Ehrfurcht haben vor jedem Lebensmittel. Sei es eine Zwiebel, sei es eine halbe Liter Schnittlauch oder sei es ein Sellerieknollen. Das ist alles am Wert. Das ist nicht wertlos. Und deshalb muss ich auch damit so umgehen. Von Zero Waste halte ich nichts, weil Abfall entsteht. Es braucht mir keiner erzählen, dass es in einer so einem Betrieb bei uns mit null Abfall geht, das ist ein Schwachsinn. Also ich halte, wenn ich Zero Waste schon her, dann muss ich mir ausklinken, weil Zero Waste, das geht nicht. Und Zero heißt null und null Müll geht nicht. Das ist unmöglich. Aber man kann den Müll und den Abfall sehr stark reduzieren, wenn man ein bisschen nachdenkt und weiterdenkt. Und das probieren wir schon, auch beim Einkauf. Einzelverpacktes Gemüse, einzelverpackte Lebensmittel ist in unserem Fall, nachdem wir sehr viel oder nur fast nur Bauern haben, die uns beliefern, nicht vorhanden. Mhm. Also wir haben ja alles in Kisten, in Mehrwegkisten und das war's, das ist schon gut. Und was das Lebensmittel selber anbelangt, du kannst aus jeder Schale was machen, du kannst aus jedem, würde man sagen, nicht mehr so schön, ansichtlich schönen Lebensmittel was machen und du musst einfach weiterdenken. Wir sagen immer so, wir geben jedem Lebensmittel eine zweite Chance, vielleicht eine dritte Chance. Und dann haben wir noch die Schweine, die es dann nochmal verwerten können. Mhm. Und deshalb ist der Zugang bei den Lebensmitteln. Ja. Beim Fleisch, was Nose to Tail anbelangt, nachdem wir selber Schafe haben, die wir natürlich sowieso als ganzheitlich verwerten, da tun wir sogar die Felle gerben und dann wieder an die Gäste verkaufen und die Wolle machen wir Pellets für Düngung und so weiter. Das haben wir schon ganz gut durchdacht. Beim Schwein ist genau das Gleiche. Du hast das ganze Fleisch da, den Fleischberg da, den musst du verarbeiten, ist aufgelegt, dass man wirklich alles verbraucht. Und zudem muss ich auch noch sagen, dass eigentlich speziell beim Schwein, es sind alle Teile besser wie der Rücken und das Filet. Nur Schwein ist nur ein Beispiel.
Aus der Sicht des Geschmacks.
Genau, weil es einfach so viel Spaß macht, mit so Schmorgerichten zu arbeiten oder einfach mit ich sage nur so ein Pulled Pork oder sowas von einem Schopf. Es gibt für mich kein lässigeres Fleischgericht, eigentlich persönlich, weil einfach so, da ist so viel Handwerk drin. Und ein rosa gebratenes Fleisch ist immer das Einfachste, gell, eigentlich.
Ja.
Und deshalb sage ich, diese Edelteile sind eigentlich schön und gut, wir verarbeiten sie genauso. Nur muss ich sagen, wenn ich ein ganzes Viech habe und beim wie gesagt, Schwein oder beim Rind auch, wenn es also ein altes Rind mit 3 Jahren zum Beispiel, ja, wenn das einfach eine super Fettabdeckung hat, da arbeite ich so extrem gerne mit den ganzen Schmorteile, mit diesen Kochteile und so weiter, was einfach echt Spaß ist.
Was ist für dich ein guter Bauer, eine gute Bäuerin oder was brauchst du als Koch, wenn jemand dir zuliefert? So meine ich die Frage jetzt. Warum frage ich das? Auch, weil es möglicherweise in Zukunft mehr Chancen gibt für Bäuerinnen und Bauern, einzusteigen als Lieferanten bei weiterdenkenden Köchen?
Also ich persönlich schätze einmal eine ehrliche Art von einem Bauern, der muss man alles erzählen können. Der muss man alles erzählen können über seinen Anbau, über seine Zusatzmittel, die er braucht, Pestizide, Herbizide,
was auch immer. Es muss immer wichtig sein, so nachhaltig zu sein,
genau,
oder?
Es muss für mich alles nachvollziehbar sein, was da passiert auf dem Hof.
Es muss stimmig sein für dich und er muss drüber reden können.
Ich brauche kein Zertifikat, er muss mir kein Biozertifikat bringen, das muss er nicht. Wenn er mal erklären kann, was er macht, bin ich zufrieden, ich brauche das nicht, also für mich jetzt. Bio ist natürlich ein bisschen eine Bestätigung, dass ich weiß, es ist.
Du bist selber Biobetrieb, habe ich gesehen.
Ja, genau, es ist kontrolliert, ich weiß, da ist eine gewisse Hand drauf, die schaut, dass es passt, aber wenn er mal das 100% ehrlich sagen kann, bin ich auch zufrieden damit. Dann muss er mir nicht die ganzen Gütesiegel sagen, was er hat. Jetzt bin ich jetzt nicht so erbicht, das zu sehen. Da muss er mir eben eine gewisse Sicherheit geben, eine gewisse Liefersicherheit geben oder ein bisschen eine Verpflichtung, dass er wirklich die Lebensmittel erbringen kann, was er mir verspricht.
Das heißt, da geht es um Menge, um Qualität. Genau. Die Qualität muss immer passen.
Die muss passen.
Kontinuierliches Angebot oder saisonales Angebot bei gewissen Produkten.
Genau, das muss einfach passen. Und er muss auch kritikfähig sein, wenn ich so pass auf, die Erdäpfel taugen wir jetzt nicht, weil sie einfach so viele Augen haben oder schau, der Sellerie ist alle hohl innen, da passt auch irgendwas nicht. Das sage ich ihm auch. Und das sage ich auch von Anfang an, dass ich mir auch natürlich sage, weil der Lebensmittel, also wenn es gut ist, sage ich es da, und wenn es nicht so gut ist, sage ich es da.
Ja.
Und das glaube ich, und das ist genau das, wo man wachsen kann. Da kann man sich wirklich extrem
bereichern, glaube ich, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und sagt, pass auf, das taugt man nicht. Und er, wenn er bei mir ist und sagt, hey, das hat man nicht geschmeckt, hat man schon geschmeckt. Das steht jedem zu. Und das, glaube ich, das bringt die weiter. Und das muss auch gewisse, was im Preis anbelangt, sind es eh zu 100% alle unterm Wert meistens, die Bauern, weil es einfach die Industrie so vorgibt. Also die Benchmark ist ja nicht die anderen Bauern, die Benchmark ist immer die Industrie leider, das ist halt so. Und die orientieren sich natürlich alle, aber da habe ich natürlich volles Verständnis für den Preis und ich habe noch nie verhandelt mit einem Bauern über einen Preis, das tue ich nicht, weil es einfach, das ist einfach ethisch nicht, das geht sich nicht aus, weil ich weiß, was die arbeiten. Und wenn ich aber sehe, dass die jetzt an was von Prunk leben und nach außen hin wirklich sehr viel mehr geben, dann tue ich mir auch schwer, gell? Das geht sich nicht aus, aber das tun sie eh nicht, die sind ja alle im Understatement unterwegs und heben sie eh nie wirklich selber auf der Bühne. Und obwohl sie es eigentlich könnten, sehr oft die Möglichkeit hätten, das zu tun, eben auch, weil sie einfach grandiose Lebensmittel machen. Aber ich glaube, das muss einfach stimmig sein. Gell?
Kriegst du auch Impulse, wo Bäuerinnen und Bauern zu dir kommen mit einem Produkt und sagen, dort könntest du was draus machen? Oder bist du derjenige, der Kreative immer ist, der sagt, okay, ich mache jetzt was Spezielles aus der Zwiebel oder?
Ja, also das glaube ich, die Verarbeitung ist mein Part oder unser Part in der Küche und die Herstellung ist da ein Bauern sein Part, wo der Bauer sagt, pass auf, er hat das jetzt irgendwo gesehen und das ist Gemüse, das könnte eigentlich auch anbauen, er probiert es einmal, da bin ich sofort offen und immer Feuer und Flamme für so Versuche. Einfach so, pass auf, ich baue jetzt einmal irgendein spezielles Salatort an oder irgendein spezielles Gemüse und probiere es einmal, weil es einfach möglich ist, in Österreich mit unseren Böden eine gewisse Vielfalt zu erzeugen. Die haben wir. Das ist ja sehr, wie soll ich sagen, sehr, teilweise sehr unkreativ, was die Bauern auch machen, dass sie einfach immer auf dieselben Lebensmittel verlassen. Erdäpfel, Kohlkraut, das Ganze, was man so hat. Wobei es viel mehr Lebensmittel gäbe, die man bei uns anbauen kann mittlerweile.
Und da wärst du offen, sozusagen.
Die Bauern sollten sich da viel, viel mehr vernetzen. Ich weiß, die Bauern haben wenig Zeit, ist auch klar. Die haben nicht die Zeit zum Reisen, irgendwo hinzufahren, sich anzuschauen. Aber da muss ich auch sagen, da sind wir jetzt auch sehr aktiv, waren wir Köche in Österreich. Wir haben diesen Kochcampus schon vor vielen Jahren gegründet.
Mittlerweile. Wo sitzt der?
10 Jahren. Und das ist eine Vereinigung von Köchen, von Landwirten, Bauern eben, von Produzenten über ganz Österreich.
Hat das mit Slow Food zu tun?
Nein, oder überhaupt nichts. Das ist im Prinzip ein Austausch, ein sehr teilweise wissenschaftlicher Austausch über Lebensmittel, über die Herstellung von Lebensmitteln und über Jahreszeiten Verfügbarkeit eben auch. Gell? Und da haben wir mittlerweile jedes Jahr 4 so Workshops, wo wirklich so die 100 Teilnehmer sind. Gerade vor ein paar Wochen war es eben in Wien im Restaurant Steyrek mit Heinz Reitbauer, mit Paul Iwitsch, der das vegetarische Restaurant hat. Da hat man das Thema Wintergemüse eben gemacht. Und ich war leider nicht dabei, aber ich habe das eben nachgelesen, das ist wieder extrem spannend. Da hat man wieder gezeigt, was für eine Vielfalt es eigentlich gibt in Österreich, was für eine Möglichkeiten es gäbe für Wintergemüse und was da für Geschmäcker und Aromen dahinter stecken. Und genauso Themen, glaube ich, oder genauso so einen Austausch braucht es auch bei den Bauern, dass die sich wirklich noch viel mehr untereinander eben vernetzen und einfach schauen, was möglich ist, wer hat welche Erfahrung gemacht, was kann man wo anbauen, was sucht die Gastronomie, sucht die Hotellerie. Ja. Und das, glaube ich, das gehört da noch viel mehr unterstützt eigentlich auch.
Wenn man sich so Kochsendungen anschaut von Spitzenköchen, da gibt es ja sehr gute Dokumentationen, das fällt eigentlich immer auf, die besten Köche legen ganz viel Wert auf das Produkt, das sie beziehen. Also die haben selber Gärten angelegt, fahren, so wie du sagst, fahren zu Bauern hin, schauen sie das an. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sozusagen, eigentlich bist du ja ein Künstler, oder? Weil du magst du fabrizierst Kunstwerke in deiner Küche und da ist die Basis ganz entscheidend. Das muss stimmig sein und passen, oder?
Ja, und es ist genauso, wie du sagst, es ist die Basis entsteht bei den Bauern. Deswegen sind wir so ein bisschen drauf, da wirklich das beste Lebensmittel zu haben, Grundlebensmittel zu haben. Und weil ich immer sage, jetzt habe ich zum Beispiel 4 Hauben und ich sage immer, 2 Hauben gehören dem Bauern und 2 Hauben gehören mir. Und ich bin der, was vom Teller anarbeitet, also ein Teller eben das Ganze aufbereitet, aber die ganze Basis, ja, das eigentliche Fundament jedes Gericht, das kommt ja nicht von mir, das kommt dir zugeliefert und das muss man auch so sehen, gell? Und das muss man auch immer im Hinterkopf hoffen, dass ich allein bin, das nicht.
Warum ist es heutzutage so schwer, dass die Menschen Saisonalität wieder wertschätzen, dass sie Nachhaltigkeit beim Essen mehr berücksichtigen? Jetzt allgemein, nicht nur in der Spitzen, ich meine jetzt nicht bei dir, sondern insgesamt sieht man ja leider, ist der Trend ein bisschen in die andere Richtung, oder? Convenience, Fertigprodukte, das ganze Jahr über alles verfügbar. Wo kann man da ansetzen aus deiner Sicht?
Wenn es um die normale Bevölkerung geht, die würde ich jetzt ganz klar differenzieren. Ich glaube, ich kann jetzt nicht in meiner Argumentation alle in den Topf schmeißen. Aber wenn es um den Otto-Normalverbraucher geht, der beruflich nichts mit dem Lebensmittelhandwerk zu tun hat oder auch mit der Gastronomie zu tun hat, der sollte sich einmal überlegen, wie sein ganzes Wohlbefinden zustande kommt. Dass das zu 90% vom Essen abhängt und dass er daraus Schlüsse zieht und sagt, pass auf, wie kann ich meinen Körper bestmöglich ernähren, damit ich wirklich einen vollen Profit daraus ziehe. Sei es jetzt an Energie, sei es einfach Wohlbefinden. Es sind viele Themen, die mit Essen eine Rolle spielen, wissen wir wohl. Also ja, der Darm ist ja unser Stimmungsmacher, negativ wie positiv. Und das wissen wir, dass das vom Essen kommt. Und deswegen muss sich auch jeder normale Bürger wirklich mit dem Essen auseinandersetzen. Er muss die Zeit nehmen, nachzudenken, was esse ich, wo kaufe ich es und tue ich mir damit etwas Gutes oder nicht. Wenn er das nicht macht, hat er natürlich mittlerweile extrem viele Möglichkeiten, sich zu ernähren. Also was zu essen, Nahrungsaufnahme.
Nahrung,
ja. Und das ist genau das Thema.
Nicht Lebensmittel, sondern Nahrungsaufnahme.
Genau, geh zum Nahrungsaufnahme, da geht es um Lebensmittel, die eigentlich meinen ganzen Motor eben bestmöglich versorgen sollen. Und da, glaube ich, ist einmal der große Unterschied. Und wenn sich einer keine Gedanken drüber macht, dann geht er zu den ganzen, Anführungszeichen, Fressboden, die wohl umstehen und sehen schnell Imbisslehen und so weiter, stoppt sich voll und ist einmal satt und hat eigentlich keine Energie danach, aber ist einmal satt, nicht? Und ich glaube, das ist einmal bei der Person ganz wichtig, dass die einfach mal überlegen, was sie eigentlich damit tun. Man macht sich mit allen Gedanken, über die beste Schulausbildung macht man sich Gedanken, über die beste Info macht man sich Gedanken, über das beste Auto, über die beste Wohnung, über das beste Couch, über den besten Fernseher, da macht man sich genug Gedanken.
Zwei Handys.
Aber ums beste Essen, da muss man sich Gedanken machen, das ist eigentlich die Basis von allen. Da kann man auch, und deswegen wäre immer grantig, wenn ich höre, das Essen kostet so viel. Das Essen kostet so viel, weil es so viel wert ist. Man muss immer klar sein. Und da muss man sich überlegen, brauche ich wirklich das ganze Essen, was ich mal kaufen will? Brauche ich diese Berge Fleisch jede Woche? Brauche ich das ganz teure Essen jeden Tag? Mhm. Und ich komme mit einer Karotten, mit ein bisschen Hofer, mit einem Getreide, kann ich mich so ernähren, ein bisschen Milchprodukte vielleicht, dann habe ich wirklich eine Mahlzeit, die alles mit sich bringt, Gemüse, Apfel und so weiter. Das kostet kein Geld in Relation zu dem, was es eigentlich bringt. Und ich glaube, da muss man einfach als Normalverbraucher wirklich sich Gedanken machen. Also ich sage, der, was kein Geld zum Essen einkaufen hat, der hat sich nie Gedanken gemacht, über das Essen.
Gibt es in der Landwirtschaft aus deiner Sicht Konzepte, die dich zurzeit faszinieren, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, das gefällt mir?
Was mich in der Landwirtschaft fasziniert, ist dieser Mut und diese Ideologie, was einige haben, wirklich Tag und Nacht, sage ich dazu in Klammer, für dieses Gewerbe oder einfach für diesen Auftrag zu brennen. Und das fasziniert mich bei vielen Bauern, dass die einfach das Leben durch und durch und da, das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist einfach genau das, was das ganze Bauerntum eigentlich noch haltet in Österreich. Da geht's nicht um Profit, da geht's nicht um einen wirtschaftlichen großen Vorteil, da geht's wirklich um Ideologie. Mhm. Und das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, deswegen sind wir Köche da besonders gefordert, da viel mehr Stimmung zu machen noch. Also ich glaube, ich sehe mich voll in der Verantwortung, das Bauerntum zu erhalten. Ich bin zwar ein kleiner Betrieb und mit meinen paar Essen, was ich am Tag habe, das ist kein Vergleich zu großen Institutionen wie Krankenhäusern, Schulen und so weiter, die eigentlich da Big Player wären bei der Thematik, aber das nicht schaffen. Da sind wir wirklich angehalten, da wirklich Stimmung zu machen, Meinungsbildung zu betreiben, dass wir einfach wir einen großen Auftrag haben, dieses Bauerntum zu erhalten. Weil wenn wir das nicht mehr tun und wir auf das verzichten, dann haben wir in 20 Jahren ein Riesenproblem. Ja, sei es Kulturlandschaft, sei es Almenwirtschaft, sei es unser ganzes Landschaftsbild eigentlich.
Gell? Jetzt hören unseren Podcast relativ viele junge Leute, für junge Bäuerinnen und Bauern vielleicht der Zukunft. Was würdest du denen gerne mitgeben auf dem Weg?
In erster Linie muss man mal für seinen Erfolg, den man eigentlich anstrebt, was tun. Von nichts kommt nichts. Das ist einmal ein Grundspruch. Den können sie einmal wieder einprägen, weil wenn man nichts tut, dann wird man nichts erreichen. Und man muss einfach wahrscheinlich anfangs mehr geben, als wie man will. Man muss einfach mal reinbeißen, richtig pushen, einmal Gas geben. Da hoffe ich ja, dass die Vorgenerationen auch den Mut haben, das frühzeitig zu übergeben und frühzeitig, wie gesagt, den Jugendlichen oder den jungen Leuten freie Hand lassen. Das ist, glaube ich, ganz ein springender Punkt in der Situation, dass man einfach wirklich denen sagt, pass auf, macht's das auch, wir haben uns das gemacht, ihr macht's auch. Das ist echt ein Thema, was auch oft hakt, weil die Alten einfach nicht abgeben wollen, sagen, jetzt haben wir es immer so gemacht und das muss so weitergehen. Das ist einmal ganz ein falsches Denken. Und ich glaube, man muss diesen Freiraum jeden Jungen lassen. Dann hat er schon mal viel, ein gutes Gerüst, ein gutes Fundament und der muss arbeiten wollen, der muss Gas geben wollen. Das haben wir klar. Und dann einfach, das, was einem im Kopf hängt und für das man brennt, das soll man umsetzen. Nicht irgendwas suchen, was man meint, weil wir sind in der heutigen Zeit sind wir beeinflusst ohne Ende von allen. Jede Stunde sind wir beeinflusst durch die ganze Welt, durch alle Möglichkeiten, durch nur, wenn man das Handy anschaut, ist ja nur alles schön und super und traumhaft und lässig und jeder ist besser wie wir, so nehmen wir sie wahr. Mhm. Und von dem muss man sich mal verabschieden. So, pass auf, es gibt Möglichkeiten, man kann sich da ein bisschen Inputs holen, ein bisschen was rauserkitzeln, was für mich brauchbar ist, aber ich muss das machen, was mein Zugang ist. Ich muss das, für das ich brenne, wo ich glaube, dass der richtige Weg ist, das muss ich umsetzen. Und nicht was gar belangt jetzt von allen möglichen Seiten beeinflussen lassen, was gut war oder was gerade gefragt ist, was für ein Trend ist. Trends ist ein Schwachsinn. Der Trend ändert ja, wie schnell ändern sich Trends heutzutage? Ich meine, das ist von heute auf morgen. Deswegen, ich würde einfach das machen, für das ich brenne, drauf wirklich beharren und draufbleiben, immer am Zug bleiben, immer am Drücker bleiben. Und dann fühle ich mich selber gut, weil ich das mache, was ich eigentlich will. Und ich glaube, dann läuft das Geschäft ganz von allein. Dann haut das hin. Und dann einfach wirklich immer den Zugang zur Gastronomie suchen, im Austausch bleiben, wirklich viel nach außen gehen, wirklich einfach Gespräche suchen, eben mit Kollegen, mit Bauern, die schon erfolgreich arbeiten, da Praktikum machen am Land, schauen, was machen die. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich glaube da, aber wie gesagt, ganz kurz gesagt, einfach den Weg gehen, den ich gehen will und nicht zu viel beeinflussen lassen.
Wo nimmst du deine Energie her? Was gibt dir Kraft? Was macht dich kreativ?
Also ich sehe mich mittlerweile schon als bisschen als Routinier, weil ich bin auch schon Ende 40 jetzt und jetzt kann ich schon sagen, jetzt ist, ich glaube, ich habe meine Basis gefunden, ich habe meinen Weg gefunden, ich habe meinen Zugang gefunden zu meinem Schaffen und ich glaube, diese Sicherheit gibt mir auch Energie, zu wissen, dass das richtig ist, was ich mache. Da hat man natürlich auch viele Bestätigungen, das passt auch gut und das ist meine Sicherheit, das ist einfach das, was mir die Kraft gibt, zu sagen, pass auf, wir machen jetzt so weiter, weil es so funktioniert. Also ich habe die Bestätigung schon, sei es dann in wirtschaftlicher Hinsicht, und sei es ja ideologischer Hinsicht, Entschuldigung, habe ich meine Bestätigung, die weiß, der richtige Weg ist, das gibt mir Kraft. Was mir sonst noch viel Kraft gibt, ist natürlich mein Freizeitverhalten. Ich bin sehr aktiv, mache sehr gerne Sport. Ich muss immer am Laufen sein, am Tag.
Du bist ja Eisläufer.
Oder ja, ich 200? War vor 20 Jahren, das ist schon lange her, da war ich einmal.
Habe ich gelesen.
Ja, da war ich im Eislauf sehr verliebt und habe das leistungsmäßig betrieben. Aber du jetzt immer noch, wir sind eine Sportfamilie gewesen, der Papa war schon ein Bombenlangläufer, ein Bergsteiger, der war immer unterwegs, also wir waren nur unterwegs als Kinder immer und das hast du natürlich dann drin. Mhm. Und das mache ich jetzt auch so weiter und tue gerne Skilanglaufen im Winter, tue im Sommer gerne Mountainbiken, Radl fahren. Also Rudern mittlerweile habe ich angefangen, also ich habe mir so einer Skiff gekauft, das war ich auch ganz gern. Und das ist ein bisschen mein Ausgleich, der mir sehr viel Energie gibt, muss ich auch sagen. Natürlich Vereine, Trachtkapellen, ich sonst eine Funktion auch noch,
okay,
wo ich dabei bin. Also ich finde, es ist ganz wichtig im Leben, dass man oft andere Leute trifft, die nichts mit deinem täglichen Leben zu tun haben. Das finde ich super. Mhm. So ganz andere Eindrücke, dann bist du sofort wieder auf einer Basis, wo es einfach Spaß macht und das tut mir extrem gut. Also ich habe zum Beispiel eine Freundschaftsrunde, das sind Freunde, die haben wir, zusammen, also die kennen seit klein auf, da sind wir sechs Burschen, mittlerweile Männer, schon langsam ältere Männer. Wir fahren seit 20 Jahren jedes Jahr im Herbst drei Tage weg. Mhm. Das ist so eine Tradition. Da hat jeder Zeit dafür. Das ist einfach eingeplant. Und das ist schon, allein das zu schaffen, ist schon mal gut, weil jeder woanders wohnt, gell? Und dann diese Gespräche da weit weg von deinem täglichen Tun, das ist einfach grandios. Du bist einfach da wieder fast ein Kind, redest irgendein Blödsinn und hast einfach eine Gaude. Und das geht eigentlich nur um die Freundschaft. Und da mehr nicht, da geht es um keinen Profit, da geht es um keinen, was habe ich, was hast du, was bist du, was hast du gelernt, was hast du gemacht, das ist alles wurscht. Mhm. Und das tut extrem gut.
Wie ist, gibt es einen Erfolgsdruck bei dir? Du hast so viele Preise, du hast 4 Sterne, 4 Hauben, du hast einen Michelin-Stern, du bist Koch des Jahres. Sind da die Erwartungen sehr hoch oder hast du Angst, jetzt kommt wieder jemand, der dich evaluiert? Wie geht man mit dem um?
Einen Druck macht man sich selber, glaube ich. Das muss man gut handeln. Natürlich ist der Auftrag groß. Es ist die Erwartungshaltung von den Gästen auch sehr groß. Aber nachdem wir, das klingt wahrscheinlich blöd, aber nachdem wir eigentlich nie auf das hingearbeitet haben, was wir jetzt erreicht haben, tut man sich ein bisschen leichter, damit umzugehen. Also ich habe mir nicht komplett aufgegeben, dass ich unbedingt das Ziel, einen Stern, dass ich unbedingt Koch des Jahres werden wollte. Das war nie das Ziel. Ich wollte einfach einem Gast einen gewissen Spaß bereiten, dass er einfach eine Gaudi hat, dass er einfach wirtschaftlich gut läuft, dass das Geschäft läuft, dass das Hotel voll ist. Und dass ich Mitarbeiter habe, die man leisten kann. Das war quasi das wirtschaftliche Denken eher mehr im Vordergrund, als wird es dann da irgendein Denken, um sich irgendwo zu profilieren. Das war eigentlich nicht das Ziel. Natürlich ist das gekommen. Das finde ich auch gut, dass es gekommen ist, wie es ist. Und ich schätze das sehr. Bin extrem dankbar dafür. Und ich sehe den Auftrag auch da. Aber da haben wir uns, und meine Frau und die, wir haben uns da immer ein bisschen dahingehend weitergeholfen, dass wir uns da nicht zu sehr zu wichtig genommen haben und auch noch nicht wichtig nehmen in der Rolle. Wir nehmen es an, wie gesagt, aber wir geben uns nicht als solches. Mhm. Und das können wir recht gut damit umgehen. Wir hängen auch keine Auszeichnungen irgendwo auf. Also wir haben alles, die Auszeichnung haben wir. Wie gesagt, die haben wir alle mit Stolz, haben wir sie. Aber wir präsentieren es jetzt nirgendwo so eine Schau, was wir alles erreicht haben, jede Urkunde und so weiter. Wir hängen nichts auf. Mhm. Und das tut uns auch ein bisschen, da tun wir es ein bisschen leichter, dass wir den Gast nicht zu sehr schon auf eine Linie bringen, wenn er das Restaurant, das Haus betritt oder im Haus lebt, damit die Erwartungshaltung nicht zu groß ist. Gell? Das ist auch ganz gut.
Okay, also ja, super.
Ja, es ist ein bisschen...
Man spürt es auch ist als
unser,
Gast.
Ist unser Zugang. Mhm. Wir wollen es nicht übertreiben. Und Erfolge, die kann man auch still genießen. Man muss sie nicht nach außen tragen. Ich glaube, das stille Genießen, das macht schon auch was her. Das haben wir in dem Fall getan, tun wir immer noch. Wir sind echt sehr dankbar dafür. Aber wir wollen sie nicht an die große Glocke hängen. Die tun mir echt schwer, auf jeden Prospekt, auf jeden Zettel alles aufzurufen, was sie alles erreicht haben. Das, oder bei den E-Mail-Opsen und so weiter. Ich kann damit nicht umgehen. Ich will es auch nicht. Gell? Und das habe ich... Das hat mir damals auch so gefallen, wo der Marcel Hirscher seine stärkste Phase gehabt hat, das hat sein Vater gesagt, der Trainer, was mir heißt, egal, der hat damals gesagt, die größte Kunst beim Erfolg ist eben, den Erfolg für sich zu genießen und auch nicht mehr. Und das glaube ich, man hebt es da nicht so weit auf. Ich sehe es immer, du hebst dich auf eine Stufe auf, von der du immer wieder runterfallen kannst. Und umso weiter du fliegst, umso schmerzhafter ist es. Mhm. Und wenn ich jetzt dann mich nicht so weit oben sehe auf dieser Leiter, dann wäre ich nicht so weit runterfallen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Tool mit dem Umgang mit dem Ganzen.
Okay. Ich danke dir für das Gespräch, dass du uns ein bisschen in die Küche mitgenommen hast, in deine Welt der Landwirtschaft. Was du uns mitgeben willst in der Landwirtschaft, was wir brauchen, um Vielfalt zu haben. Ich glaube, das ist schon ein Weg der österreichischen Landwirtschaft, dass wir sagen, wir differenzieren uns. Es geht nicht nur um Menge. Genau. Und auch in dein Leben ein bisschen mitgenommen hast, wo du uns sagst, okay, wo kriege ich meine Kraft her? Auf was schaue ich? Dafür sage ich dir danke. Ich wünsche dir alles Gute in der Forelle.
Danke.
Dass du so kreativ bleibst, wie du bist. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience, Wissen kompakt, der HPL-Lieferant bei Gumpenstein. Raumberg Gumpenstein.